Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Studio 9 der Tag mit der Publizistin und ehemaligen DDR-Hochleistungssportlerin Ines Geipel. An dieser Stelle muss die Sportlerin wieder mit rein, weil wir nämlich über ihr neues Buch reden, das gerade erschienen ist. Und da geht es auch wieder ganz viel um die Optimierung des menschlichen Körpers. Schöner neuer Himmel heißt es. Geht nicht direkt um den Sport, obwohl der natürlich immer wieder reinspielt, aber es geht um die Weltraumforschung in den 70er Jahren in der DDR, verbunden mit Experimenten am Menschen, um quasi den optimalen Körper fürs All zu kreieren. Komplexes Buch, wir haben drüber gesprochen, ich habe es noch nicht ganz durch. Wir versuchen es so einfach wie möglich und ich würde vorschlagen, wir fangen an mit Jakob.
Ja. Also vielleicht noch einen Satz davor. Wir haben ja in den letzten Wochen viel über diesen Putin-Kitsch gesprochen. Also Karl Schlögl hat ja diesen Begriff gesetzt. Und ich glaube, das ist, um die Idee auch ein bisschen zu verstehen, dieses Buches. Ich wollte ein bisschen anschreiben gegen unseren Kosmos-Kitsch. Also unsere Bilder, unsere Tourismusbilder, die wir im Kopf haben, wenn es um den Weltraum geht. Und das hat mit Jakob sehr zu tun. Natürlich Jakob, da habe ich sofort Uwe Jonsson und Jakob ist immer über die Gleise gegangen. Also es hat auch ein bisschen ein literarisches Zitat, aber er ist der Mann, der mich im Grunde aufgestöbert hat und in dem Sinne die Recherche hervorgerufen hat. Der steht vor mir bei einer Veranstaltung in Berlin vor vier Jahren genau genommen und sagt, ich bin in Dresden in einen kleinen Bus gesetzt worden, fand mich wieder. Heute weiß ich, es ist Königsbrück, also das Weltraummedizinische Institut der DDR gewesen und fand mich wieder im Raum, im Zimmer neben Sigmund Jähn. Und
dem ersten Deutschen im All?
Den ersten Deutschen im All, genau. Und er wollte wissen, was ist mit ihm passiert. Also er stand vor mir, nahm seinen Basecap ab, hatte keine Wimpern mehr, keine Augenbrauen, kein Nichts. Und sagte ich, mir geht es gar nicht um irgendwie eine Schulddynamik, sondern ich will vor allen Dingen einfach wissen, wo war ich, was ist da geschehen. Und das ist eigentlich die Erzählung. Er ist der rote Faden durch das Buch. Ja? Praktisch, was ist möglich, so lange Zeit ja, nach einer Implosion eines Systems überhaupt in den Archiven zu finden über ein Hochgeheimnis. Es war ja im Grunde ein Staatsgeheimnis, diese Militärforschung. Und ich glaube, wenn man das heute liest, ist einem sofort klar, dass das natürlich keine Geschichte der Vergangenheit ist. Ja, also das zieht sich ja auch durch das Buch, dass es immer wieder Synapsen, also Verknüpfungen zum Jetzt gibt. Es gibt eine übermäßige Renaissance dieser gesamten Militärforschung, der Forschung für den Himmel. Ich würde auch denken, Himmel und Krieg ja, ist im Grunde der Nukleus, ja, die Startrampe im Grunde ja, für das, was uns in der Zukunft erwartet. Wir haben unwahrscheinlich viel Texte im Moment im Hinblick auf die Militärforschung. Also es ist beim Schreiben immer brisanter geworden.
Sie sprechen von den Militärlaboren des Ostens, die es in der offiziellen Geschichtsschreibung aber eigentlich gar nicht gibt, ne?
Ja, nicht geben sollte. Also ich glaube, für den einen oder anderen war dieses Interkosmos-Programm der Sowjets schon auch ein Begriff. So vorsichtig, die DDR ist sehr vorsichtig in der Öffentlichkeit damit umgegangen. Und noch viel vorsichtiger, was denn dann real, zum einen in den Biosputniks oben am Himmel, aber gleichzeitig, und das war für mich die Frage, bei den chronischen Bodenexperimenten, also auf der Erde, das war so angelegt. Diese Forschung war so angelegt, dass sie wenigstens dual passierte und ich hatte die Möglichkeit, durch eben meinen Weg in verschiedenen Archiven sukzessive diese biomedizinische Forschung rauszuschälen. Das ist ein bisschen paradox auch für mich gewesen, dass ich mich gefragt habe, ist merkwürdig, dass wir da noch gar nichts wissen darüber.
Was ist denn konkret mit Jakob und anderen passiert?
Ja, also zunächst muss man was sagen zu dem Konzept des Ganzen, ja, was Sie sagen, ein optimierter Körper. Im Grunde, wenn man sich überlegt, der Körper da oben, und das wusste man natürlich nach Gagarin dann relativ schnell, weil es zunehmend bemannte Flüge gegeben hat, kann zwar überleben, aber im Grunde implodiert er. Ja? Also die Muskeln gehen weg, das Blut geht weg. Also er macht keine gute Figur, um es kurz zu sagen. Ich habe von Demenzphysis gesprochen und daran schließt sich eben eine umfassende Forschung an. Und das Konzept war, so wird es genannt, einen nicht mehr organbezogenen Körper zu kreieren, ein Mensch-Maschinen-System, also im Grunde eine Art Cyborg. Und dann ja, muss man konkret schauen, was ist gemacht worden. Es geht natürlich um Strahlenforschung viel, ja, die Strahlenbelastung im Weltraum, aber eben auch diese Frage nach den Substituten. Also wenn die Muskeln weggehen, wenn das Blut weggeht, wenn die Knochen weggehen, musst du das ja in irgendeiner Form substituieren. Und über die Zeit hin sieht man eigentlich sehr klar, dass das eine zunehmende komplexe Chemisierung des Körpers wird. Ja? Also viel Steroide, viel Blutforschung, Peptidforschung, also in die Körper geht ganz schön viel rein. Und ich sage es im Buch auch, dass Sigmund Jähn, würde ich heute sagen, der wohl ausgeforschteste Körper der DDR gewesen ist.
Das klingt ein bisschen gruselig. Sie stellen an einer Stelle in Ihrem Buch so ganz nebenbei die Frage, wie viel Nachträglichkeit verträgt ein Leben? Und dabei ist mir der Gedanke durch den Kopf gegangen, dass das vielleicht auch genau der Grund ist, weil das Leben eben manchmal nicht so viel Nachträglichkeit verträgt, dass so wenig drüber geredet wurde. Weil je nachdem, wie viel man Teil des Systems war, es nicht aushalten will oder vielleicht auch nicht aushalten kann, wie bei vielen Dingen, die in der Vergangenheit geschehen sind. Das kann man ja auf viele Bereiche des Lebens letztendlich übertragen, ne?
Ja, kann man. Es ist natürlich aber allerdings so, und das war wirklich auch ein bisschen irritierend, wie umfassend diese Forschung abgesichert nach innen, ja, verklappt wurde. Es war von der Staatssicherheit als Staatsgeheimnis benannt und so wurde das auch durchexerziert. Ja. Also es ist praktisch wie so ein doppeltes Verschließen. Einerseits verschließt das System, andererseits die Betroffenen. Und das ist auch ein Teil der Erzählung, dass sich Jakob im Grunde seine Geschichte nicht zurückgeben kann. Also im Grunde den Text in die Literatur heben muss. Also dass Verhindern seines Verschwindens geschieht im Grunde nur über die Erzählung, ja, weil ganz konkret Jakob im Grunde nur kodiert, also anonym in den Akten stattfindet. Man kann sagen, was passiert ist, aber nicht an wem konkret. Und das ist ein bisschen der Versuch gewesen auch, wie habe ich es gemacht? Also es ist wie eine Kollision oder eine Konfrontation der vielen, vielen Fakten mit dem Versuch auch der Erzählung, also der Literatur. Also es ist kein Vermischen, sondern es ist wirklich ein Aufeinanderprallen, um Jakob eine Geschichte zurückzugeben.
Die trotzdem sehr komplex ist. Man muss sich bereit sein, darauf einzulassen, dann ist es auf jeden Fall spannend. Die Publizistin und Schriftstellerin Ines Geibel über ihr neues Buch Schöner neuer Himmel, das heute im Klett-Cotta Verlag erschienen ist.